Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es geht wieder aufwärts, das ist die gute Meldung zum Tag. Österreichs Wirtschaft kehrt langsam wieder zurück. WIFO-Chef Fellbaum, er rechnet mit einem zarten Plus, zwar nur 0,1%, aber immerhin. Das ist die erfreuliche Nachricht zum Tag. Die weniger erfreuliche hingegen ist, dass in Österreich in den Supermärkten die Preise eigentlich deutlich höher sind als in Deutschland. Bis zu 107% hat die AK jetzt herausgefunden, 70 Produkte wurden verglichen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es eigentlich diesen Österreich-Aufschlag, warum müssen wir mehr zahlen? Das führt uns gleich zum nächsten Thema, die Zeugnisverteilung für die Dreierkoalition. Wie gut war eigentlich die Performance? Eine glatte 5, sagt die FPÖ, was sagen die anderen? Und was traurig ist, aber es ist so, innerhalb der vergangenen 4 Jahre ist die Zahl der Gewaltverbrechen um 25% nach oben geschossen. Trauriger Spitzenreiter ist Wien. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Veronika Born-Mehner, Publizistin in Niederösterreich, und Leo Lugner, FPÖ-Politiker, Unternehmer. Ja, und Veronika Born-Mehner ist uns heute via Teams zugeschaltet. Sie ist in Niederösterreich. Ist es dort genauso heiß wie in Wien?
Ich befürchte, es ist ähnlich heiß, aber nicht genauso heiß. Aber die Bauarbeiter haben vor einer halben Stunde, also heute zu Mittag, Hitze frei bekommen.
Ja, wunderbar. 30 plus, vielleicht wird es noch mehr. Aber jetzt gleich zum ersten Thema. Es geht wieder aufwärts, und zwar Österreichs Wirtschaft erholt sich zwar langsam, aber doch. Aber die Unsicherheiten bleiben. Warum dauert es eigentlich in Österreich so langsam, bis wir wieder in Schwung kommen? Veronika Born-Mehner, haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, das liegt natürlich an der Krisenpolitik der vergangenen Regierung und der Krisenpolitik der letzten Jahre. Wir haben die Inflation de facto durchrennen lassen, haben mit der Gießkanne Geld auf alles und jeden draufgeschüttet, zumindest wenn es um Unternehmen und Konzerne geht, weniger wenn es um die Bevölkerung geht, haben die Inflation so auch noch immer weiter angeheizt und haben demnach auch massive Preisansteigerungen gehabt in den letzten Jahren. Nicht nur bei den Energiepreisen, sondern bei wirklich allem. Und das macht sich natürlich in der Wirtschaft deutlich bemerkbar. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum die Arbeitslosenzahlen derzeit sehr, sehr hoch sind. Wenn sich das jetzt ein bisschen beruhigt, dann tröstet mich das natürlich sehr. Was mich weniger tröstet ist, ich befürchte, bis das dann tatsächlich bei uns allen, also bei der Bevölkerung ankommt, wird das noch einmal ein ordentliches Stück dauern und vor allem auch noch weitere Anstrengungen brauchen. Insbesondere, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass es so ausschaut, als ob es global nun ruhiger werden würde. Wir können damit rechnen, dass die Ölpreise womöglich steigen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, ich wäre jetzt einmal sehr, sehr zurückhaltend mit Vorfreude fürs Erste.
Ja, die Vorfreude ist ja ohnehin sehr, sehr zart. 0,1%, sagt Wirtschaftsforscher Fellbaumeier. Herr Lugner, liegt es immer nur an der Politik, dass es so langsam wieder nach oben geht?
Natürlich liegt es an der Politik, aber die Wirtschaft als solche. Ich muss jetzt hier noch von einem Erlebnis erzählen, was ich gestern Abend hatte. Heute war die Konstituierung vom Wirtschaftsparlament und gestern gab es einen Empfang vom Präsidenten der Wirtschaftskammer, Mara, und der hat dort allen Ernstes Karl Nehammer die goldene Medaille der Wirtschaftskammer für seine tollen Leistungen für die österreichische Wirtschaft verliehen. Ich glaube, das ist ja dann Chuzpe nicht mehr zu überbieten und eine war ein Schlag ins Gesicht eines jeden Unternehmers gewesen, wie sich da die Funktionäre, sage ich jetzt mal, gegenseitig die Titel umhängen. Also ist eine Chuzpe sondersgleichen, sowas habe ich eigentlich noch kein zweites Mal erlebt.
Ja, aber trotzdem, man sagt ja zumindest die Krise, Corona, Ukraine-Krieg, das waren ja viele Belastungen, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Hat er noch außer der Urkunde für den ehemaligen Kanzler noch etwas gesagt, Herr Präsident?
Wie schön es ist in Österreich, wie toll es ist, und es wird nicht alles super werden, wenn man mit den Unternehmern dann aber tatsächlich spricht. merkt man, dass das nicht der Wahrheit und der Tatsache entspricht, dass wir wirklich ein enormes Problem in unserem Land mit unserer Wirtschaft haben und dieses 1% Wachstum, was da jetzt prognostiziert bzw. dargestellt wird, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und hilft der heimischen Wirtschaft meines Erachtens nicht.
Ja, doch. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer, wie zum Beispiel ein großer Auftrag vom chinesischen Elektroautohersteller BYD in Ungarn an die Voestalpine. Vielleicht erholen sich auch andere Branchen schneller, als wir bisher angenommen haben. Zumindest zieht in Deutschland mit den Regierungswechseln die Wirtschaft an. Und das heißt ja immer, wenn es in Deutschland besser wird, wird es in Österreich in einem bestimmten Abstand auch. Sehen Sie das so, Frau Baumener?
Ja, da haben wir tatsächlich großes Glück, dass Deutschland jetzt wahnsinnig viel Geld in die eigene Infrastruktur pumpt. Ich meine, Deutschland hat ja jetzt ein riesengroßes Investitionspaket verabschiedet, gerade, dass ich es noch rausbringe, nachdem Deutschland ja in den letzten 20 Jahren wirklich das Mantra der Sparpolitik hochgehalten hat, haben sie jetzt eine so desolate Infrastruktur, dass Straßen teilweise kaum mehr befahrbar sind, Brücken nicht mehr befahrbar sind, die Eisenbahn, wie wir alle wissen, in einem wirklich unterirdischen Zustand ist. Demnach wird da jetzt sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und emsig gebaut. Gleichzeitig versuchen sie noch, bürokratische Vorgänge zu beschleunigen, damit das auch wirklich schnell geht, weil Deutschland erkannt hat, dass sie jetzt tatsächlich viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und nachdem wir der Hauptzulieferer von Deutschland sind, ist das für uns natürlich eine Chance und auch eine, die wir wirklich dringend nötig haben und absolut brauchen. Ich meine, wir alle wissen, ich sage es wieder, global ist es gerade etwas schwierig, beginnend mit den Handelskriegen, die Trump führt, der Zollpolitik der USA, bis hin zu den Kriegen, die stattfinden, und dem Öl, das stagnierend nach Österreich kommt, wird es einige Dämpfer geben. Das heißt, Deutschland ist tatsächlich etwas, worauf wir uns jetzt freuen können, was uns viel Hoffnung geben kann. Und das betrifft natürlich gerade die großen Industriebetriebe in Österreich. Das heißt, alles im Metallbereich, aber auch im Baugewerbe und im produzierenden Gewerbe, nachdem da eben Deutschland unser Hauptabnehmer ist. Und demnach hoffe ich auch, dass die deutsche Regierung da in dem Tempo weitermacht, wie sie es bisher gemacht hat, weil das tatsächlich gerade auch im ländlichen Raum, also gerade auch in den Industriegebieten wie Oberösterreich, Niederösterreich, wirklich gute Chancen für neue Arbeitsplätze bringt. Und ich habe schon erwähnt, die Arbeitslosenzahlen sind noch wirklich hoch. Das heißt, da muss jetzt mal einige Monate wieder mal positiv was passieren, damit sich das dann tatsächlich auch am Arbeitsmarkt widerschlägt.
Ja, also diese Aussagen klingen deutlich positiver und optimistischer als das, was Sie verspüren, Herr Lugner.
Ja, definitiv. Also natürlich sind wir von Deutschland abhängig, das stimmt. Natürlich geht es dort etwas bergauf, aber das ist trotzdem noch keine komplette Trendwende, die man sich eigentlich wünschen würde. Dennoch natürlich, sage ich jetzt einmal, ist das, wenn in Deutschland investiert wird, für Österreich in der Regel positiv. Der Auftrag von dem chinesischen Autohersteller ist auch etwas Schönes, aber man darf nicht vergessen, dass beispielsweise die Bundesregierung, allen voran der Herr Deregulierungsstaatssekretär Schellhorn aus dem Außenministerium, es verbockt hat, dass ein traditionelles österreichischer Waffenhersteller Steyr Arms einen Auftrag in Marokko oder in Tunesien für Sturmgewehre bekommen hätte. Da haben wir es nicht geschafft, an der Ausschreibung teilzunehmen, weil 4 Gewehre keine Ausfuhrgenehmigung aus Österreich bekommen haben. Und da ist jetzt Steyr so weit, dass die überlegen, den Produktionsstandort in Österreich komplett zu schließen. Und das ist ein Verdanken der aktuellen Bundesregierung und in Wahrheit ein Totalversagen vom Herrn Schellhorn.
Ja gut, wir können das jetzt in der Sekunde nicht überprüfen, was da wirklich die Hintergründe waren und ob Österreichs Wirtschaft und Industrie wirklich an der Erzeugung von Sturmgewehren hängt. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn es so ist, dann ist es sicher ein Fehler gewesen, dass es nicht so war, oder? Wie sehen Sie das, Veronika Baumener?
Die großen Wirtschaftszweige in Österreich sind das produzierende Gewerbe, allen voran mit dem gesamten Lebensmittelsektor. Wir haben auch eine große Holz- und Forstwirtschaft und wir sind eben im Metallbereich, sprich im Autozulieferungsbereich, gerade auch Stahl, Föst und so weiter, sind wir sehr stark. Und dann kommt auch schon der gesamte Dienstleistungssektor und der öffentliche Dienst, das heißt die Produktion von Waffen, ist jetzt was, ja, das sind aber 1000 Arbeitsplätze, aber das ist nicht das, was jetzt wirklich das Kraut fett macht, ganz abgesehen davon, dass ich weiß zwar, dass in der FPÖ einige Waffennahen zu Hause sind, aber gerade in Anbetracht dessen, dass wir gerade ein School-Shooting hinter uns haben, sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt in Waffen investieren, sondern uns eher überlegen, wie wir die Gesellschaft wieder ein bisschen demilitarisieren können, insbesondere nachdem die Waffenkäufe, die privaten Waffeneinkäufe in Österreich in den letzten 4 Jahren geradezu explodiert sind. Die österreichische Bevölkerung hat sich alleine in den letzten 4 Jahren 600.000 Waffen zugelegt. Das entspricht mehr als ein Drittel des gesamten Waffenbesitzes in Österreich. Und Waffen sind wirklich nichts, worauf ich jetzt groß setzen möchte. Was tatsächlich wichtig wäre und auch ein wesentlicher Faktor ist, dass wir mehr im öffentlichen Dienst wieder vergeben und mehr im Bereich der Gemeinde, im kommunalen Sektor und im gesamten Pflege- und Gesundheitsbereich. Denn wenn uns die letzten Wochen nicht nur was das School-Shooting angeht, sondern generell was die Entwicklung in Österreich angeht, etwas gezeigt hat, dann dass wir viel, viel mehr im Bildungsbereich tun müssen, dass wir viel, viel mehr im Bereich der sozialen Dienstleistungen machen müssen. Wir wissen, wir sind eine Gesellschaft, die tendenziell eher überaltert. Der durchschnittliche Österreicher ist 50 Jahre alt. Wir haben jetzt eine gewaltige Pensionswelle vor uns. Das bedeutet auch viele, die in Rente gehen. Das heißt, die tatsächlichen Zukunftsbranchen, die wir hier in Österreich haben, sind neben dem produzierenden Gewerbe und der Industrie eben eigentlich der Dienstleistungssektor. Und da könnte natürlich auch viel, viel mehr passieren, wenn die öffentliche Hand wieder mehr Geld in die Hand nehmen würde. Und jetzt wissen wir zwar, wir müssen sparen, weil uns die letzte Regierung ein beispielloses Defizit hinterlassen hat und wirklich verantwortungslos gewirtschaftet und agiert hat, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch schauen, dass die öffentliche Hand wieder ein bisschen Geld in die Hand nimmt und eben in den Bildungs- und Sozialbereich investiert. Nicht nur, weil es einer der größten Wirtschaftsbereiche in Österreich ist, wo über 200.000 Menschen arbeiten, das sind ein bisschen mehr wie in der Waffenindustrie, jetzt im Sozialbereich, sondern weil wir die tatsächlich brauchen, weil wir die Pflege brauchen, weil wir die gesundheitliche Infrastruktur brauchen und weil wir die Pädagogen und Pädagoginnen brauchen.
Also auf den Schwachsinn muss ich da jetzt mal wirklich replizieren. Liebe Veronika, wenn die öffentliche Hand Lehrer zahlt, Leute in Sozialberufen zahlt, dann kurbelt das nicht die Wirtschaft an, sondern das kostet der Wirtschaft. Da sieht man, wie du ahnungslos du hier argumentierst. Das ist völlig irre in Wahrheit, was du da jetzt von dir gegeben hast. Wenn der Staat jetzt in Bildung investiert, in soziale Einrichtungen investiert, hilft das dem österreichischen Wirtschaftsstandort null. Aber sehr wohl hilft es, wenn wir es schaffen, Produkte zu exportieren. Und selbstverständlich ist der steuermannlicher bzw. steuerarm ein wichtiger Faktor. In Österreich übrigens hat in den USA fast jeder Polizist eine österreichische Pistole, zumindest ein österreichisches Patent. Das Problem ist, dass Glock mit seinen Produktionsstätten aus Österreich bereits abgewandert ist und diese Dinge halt nicht mehr in Österreich produziert werden, sondern in den USA. Nichtsdestotrotz, jetzt von der Waffenthematik wegzukommen, müssen wir die Wirtschaft ankurbeln und nicht Geld in, sage jetzt einmal, Sozialberufe und Kindergärten bzw. Schulen stecken. Ja, das auch, aber das kurbelt die Wirtschaft nicht an.
Oder in neue Beamte.
Neue Beamte ist auch sehr gut. Ja. Das war jetzt, Du hast jetzt gerade gesagt, Veronika, dass das die Wirtschaft ankurbelt, wenn man Lehrer einstellt.
Darf ich erklären, warum? Für jeden Kindergarten, für jedes Krankenhaus, für jedes Altenheim gibt es einen Haufen Zulieferbetriebe. Da gibt es Wäschereien, da gibt es Kantinen, da gibt es handwerkliche Berufe, da gibt es Hausmeister, da gibt es Gärtner und so weiter
also
und so fort.
Wenn du die Wirtschaft ankurbeln möchtest, trotzdem kurbelst die Wirtschaft nicht an, Veronika. Das ist leider ein kommunistisches Wunschgedenken, eine Sozialromantik, die du hier verfolgst. Das funktioniert vielleicht in deiner Blase, aber nicht in der Realität.
Ja. Das ist ein absoluter Unsinn. Wir brauchen Arbeitsplätze und Arbeitsplätze entstehen dadurch, dass man Jobs schafft. Und
aber nicht, indem man jetzt einfach neue Beamte einstellt, wie es übrigens Sepp Schellhorn jetzt gesagt hat. Auch interessant, dass von den NEOS dieser geniale Vorschlag gekommen ist, dass man da jetzt neue Beamte einstellen soll. Auch das wird meines Erachtens nicht den Wirtschaftsmotor in Österreich ankurbeln.
Ja, aber lieber Leo Lugner, niemand, der als Pfleger oder Pflegerin arbeitet, ist beamtet. Auch Elementarpädagoginnen oder Pädagogen und Pädagoginnen sind keine Beamten. arbeiten. Und diejenigen, die in den Kantinen und in den Wäschereien arbeiten, die in der Reinigung arbeiten, die Haustechniker sind, sind es auch nicht. Wenn man sich einmal mit normalen Menschen unterhält und sich mit der Mitte der Gesellschaft trifft und unterhält und schaut, was die tun, dann sieht man, das sind keine Beamteten. Das ist nicht so, dass da jetzt irgendein kleiner Luxus herangezüchtet wird, sondern das geht genau in die Mittelschicht unserer Gesellschaft und das sind genau die Jobs, die wir brauchen.
Ja, aber trotzdem bleiben wir bei der erfreulichen Nachricht, dass Österreichs Wirtschaft langsam wieder zurückkehrt und es wieder aufwärts geht, wenngleich nur zart mit 0,1%. Ich gebe jetzt ab in eine kurze Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass es mit Österreichs Wirtschaft langsam wieder aufwärts geht. 0,1% plus heißt es. Allerdings sind diese Prognosen immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Unsicherheiten bleiben groß. Das ist das eine. Das andere, und das ist weniger erfreulich, ist eben die Tatsache, dass in Österreich die Preise in den Supermärkten deutlich höher sind als zum Beispiel in Deutschland. Bis zu 107% gibt es den Österreich-Aufschlag. 84% der von der AK untersuchten Lebensmittel und der verglichenen Lebensmittel sind eben in Österreich deutlich teurer als in Deutschland. Lediglich 9% liegen wir drunter. Ein paar Beispiele. Eskimo Cremissimo kostet in Österreich 5,99, in Deutschland 2,89. Spaghetti Carbonara Maggi Mix kostet bei uns 1,39, in Deutschland 0,79. Pizza Piccolini Salami von Wagner kosten bei uns 3,99, in Deutschland 2,44. Dazu kommt noch, dass mit dem Tankschock bei uns auch die Urlaubsreisen ziemlich teuer werden. Herr Lugner, warum gibt es eigentlich diesen Österreich-Aufschlag und muss das sein?
Das ist tatsächlich ein Skandal. Ich glaube aber, dass das halt deshalb ist, weil in Österreich, dass wir in einem Steuerhöchstland leben und natürlich, sage ich jetzt einmal, aufgrund dieser ganzen Lohnnebenkosten, die die Unternehmer zu tragen haben, auch die Produkte bei uns teurer sind als in Deutschland. Wenngleich ich auch anmerken möchte, dass dieses Maggi Carbonara überhaupt nicht konsumiert werden sollte. Das gehört eigentlich verboten. Das ist in Wahrheit eine Kriegserklärung von Maggi an Italien.
Ja, aber trotzdem, der Einkauf, der wöchentliche Warenkorb ist natürlich exorbitant teurer und jeder spürt das.
Man sieht das jeden Tag im Supermarkt. Das ist unglaublich. Mit 100 Euro ist ein Wagerl, sind liegen ein paar Teile, ein paar Produkte in einem Wagerl drinnen. Früher hat man mit 100 Euro ein ganzes Einkaufswagerl anfüllen können. Und das spüren die Menschen natürlich total und sind natürlich dementsprechend frustriert über diese Situation.
Ja, Veronika Blamina, Sie sind ja, Sie haben eine Familie und Sie müssen da wöchentlich kräftig einkaufen. Was sagen Sie eigentlich dazu? Warum ist es in Deutschland so exorbitant billiger als zum Beispiel in Österreich? Herr Lugner sagt, das sind die Lohnnebenkosten.
Unter anderem, nicht
ausschließlich. Unter anderem, aber ist es das wirklich?
Das ist seit Jahren so. Es ist jetzt in den letzten Jahren noch einmal signifikant gestiegen. Aber dass in Österreich die Preise besonders hoch sind, ist seit Jahren so. Und das liegt vor allem daran, dass wir eigentlich keinen Wettbewerb haben. Wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern eine extreme Marktkonzentrierung. Wir haben 3 bis 4 Handelskonzerne, die sich das Land aufteilen. Wir alle wissen, es gibt Rewe, es gibt Spar, es gibt Hofer, die sitzen zu dritt. Über 86% aller Lebensmittelgeschäfte im gesamten Land. Und dann gibt es halt im ländlichen Raum und auch sonst noch ein paar kleinere, die dazukommen, so M-Preis-Geschichten und so, wie es zum Beispiel nur in Tirol und Vorarlberg gibt. Aber es gibt diese 3 großen Player, die entscheidend sind und die teilen sich den Markt auf. Und die haben interessanterweise auch immer sehr, sehr ähnliche Preisentwicklungen. Jetzt ist es natürlich unfassbar schwierig, da geheime Absprachen nachzuweisen. Wir wissen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde sehr, sehr engagiert ist und einen sehr, sehr guten Job macht. Aber wie gesagt, das muss man in Österreich überhaupt erstmal kartellrechtlich nachweisen, dass es da Preisabsprachen gibt. Es fällt aber jedenfalls schon auf, dass es tendenziell immer gleichzeitig zu Preiserhöhungen auf die gleichen Produkte kommt. Und es fällt auf, dass gerade auch bei den Eigenmarken, die in Österreich auch tatsächlich ein massiver Faktor für Preiserhöhungen sind, wir alle kennen die Eigenmarken von den diversen großen Supermärktenketten wie eben Billa, Spar und Hofer. Auch da werden massiv Preissteigerungen betrieben. Auch da ist es so, dass die Eigenmarken bei den Preisen konstant mitsteigen. Ein und die gleichen Produkte, zum Beispiel in Niederösterreich, mit niederösterreichischen Milch in niederösterreichischen Molkereien über Niederösterreich vertrieben, kosten in Italien 2 Euro weniger als bei uns in Österreich. Und das ist einigermaßen absurd, nachdem sie ja nach Italien sogar noch mal geliefert werden. Das heißt, wir sehen wirklich, dass wir in Österreich da ein massives Problem haben. Da müsste man, wie ich finde, kartellrechtlich etwas machen. Da müsste man die Bundeswettbewerbsbehörde wesentlich stärken. Und da müsste man auch ehrlich einmal darüber reden, dass wir diese extreme Marktkonzentration haben, die beispielsfrei ist in Europa. In anderen Ländern ist das nicht so, dass sich 3 Konzerne einen gesamten Markt aufteilen und da wieder für gesünderen Wettbewerb sorgen. Weil wenn es keinen Wettbewerb gibt und Preise immer gleichzeitig erhöht werden und jede Krise für Preissteigerungen genutzt werden, das haben wir besonders in den letzten Jahren sehr, sehr schmerzhaft gemerkt, dann gehen die Preise natürlich durch die Decke. Und was auch noch einmal dazu kommt, in anderen europäischen Ländern wurde in den letzten Jahren der Krise mit Preisdeckeln gearbeitet. Da wurden Höchstpreise angesetzt. Da wurde zum Beispiel gesagt, es gibt Grundnahrungsmittel, wir hatten das in Österreich früher auch, wir hatten zum Beispiel eine Milchpreiskommission, so hieß das damals, die haben in den 90er Jahren abgeschafft, aber es ist in anderen Ländern bis heute noch so, dass es auf Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln oder Brot oder Milch einen gewissen Regelsatz gibt und da darf man nicht drüber und das müssten wir inzwischen tatsächlich auch machen. Ich meine, ich habe 3 hungrige junge Männer zu Hause. Einkaufen ist inzwischen wirklich ein extremer Faktor, kostet unglaublich viel Geld und selbst mit einem guten mittleren Einkommen, also selbst die, die bei den oberen 20% dabei sind, die spüren das inzwischen schon, weil die Preise so massiv angezogen haben. Und um 100 Euro kriegt man schon lange kein volles Einkaufswagerl oder kein Wocheneinkauf mehr. Also gerade als Familie muss man schon geschickt einkaufen, damit man mit 100 Euro 3-4 Tage durchkommt. Also wir haben tatsächlich ein massives Problem, wenn es um die Preisgestaltung geht. Und das ist sachlich durch nichts anderes zu rechtfertigen, weder durch Lohnkosten noch durch Materialproduktions- oder Stückkosten, auch nicht durch Transportkosten. Das ist ausschließlich dadurch erklärbar, dass wir diese extreme Marktkonzentration haben.
Ist es wirklich der einzige...
Völlig falsche Analyse, da jetzt dem Handel die Schuld zu geben oder den Betrieben die Schuld zu geben. Die handeln, ist völlig falsch. Selbstverständlich ist das Steuerhochland Österreich das Problem, dass wir einfach so hohe Steuersätze haben, hohe Lohnnebenkosten haben, hohe Mieten haben. Das ist das Problem. Hohe Energiekosten. Die Energiekosten darf man gar nicht vergessen, was das an Energie braucht, so einen Supermarkt überhaupt öffnen zu können. Das sind die Probleme, die wir in Österreich haben, die hier auch den Preis Unterschied zu Deutschland oder Italien erklären.
Ja, also
Und nicht, weil irgendwo jemand bei der Rewe sitzt oder beim Spar und sich denkt, haha, heute sind wir lustig und wir lassen die Österreicher mehr fürs Eis zahlen oder für die Milch. Das ist natürlich ein völliger Unsinn, Veronika, was du da sagst. Es ist eindeutig ganz klar, dass unsere Doppel- und Höchstbelastungen mit Steuern das Problem darstellen.
Ja, aber das sage nicht nur ich, sondern das sagt jedes seriöse Wirtschaftsinstitut.
Wahrscheinlich der kommunistische Finanzminister, den du so leibend findest, der wird das wahrscheinlich auch so sehen.
Das sagt jeder, wirklich, egal ob Deutschland, Österreich, das sagt jedes seriöse Forschungsinstitut, dass das natürlich an der Marktkonzentration
liegt.
Nein,
natürlich nicht. Und das sagen im Übrigen auch,
die Freiheitlichen versuchen ja, sich bei den Bauern beliebt zu machen. Ich weiß nicht, wie gut die Bauern das jetzt finden, wenn sie sowas von einem freiheitlichen Politiker hören, weil gerade die Bauern wissen am allerbesten, dass ihnen die Preise von den Lebensmittelkonzernen vorgegeben werden, dass sie überhaupt keine Verhandlungsmacht haben und dass jeder Bauer, jeder Produzent bei den großen Lebensmittelherstellern sofort ausgelistet wird, wenn er sagt, ich will für meinen Kilo Erdäpfel jetzt so und so viel Milliprozent mehr. Also natürlich stimmt das. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Das ist auch nichts Populistisches. Das ist eine Tatsache. Und das ist das kleine
Einmaleins. Wahrscheinlich genauso eine Tatsache, dass wenn man Beamte einstellt und Lehrer, die Wirtschaft steigt, Veronika. Sorry, da bist du echt am falschen
Dampfer. Ich habe eben nicht von Beamten geredet. Und das ist das Einmaleins der Wirtschaft, dass man weiß, dass Monopole zu Preissteigerungen führen. Selbst die Neoliberalsten der Neoliberalen, sie sollten sich einmal mit Barbara Kolm, die hat ihr Parteiprogramm geschrieben, wenn es um Wirtschaft geht, vielleicht einmal unterhalten, wie das mit Monopolen so ist. Sogar die wird Ihnen erklären, dass Monopole einen wirklich tödlichen Einfluss auf den Wettbewerb und die Wirtschaft haben.
Ja, gut, also, wie wir das jetzt diskutieren, ich glaube, es wird da keine Einigung geben zwischen Leo Lugner und Veronika und Born-Mehner, aber die Fakten sind einfach die 84% der von der AK untersuchten Lebensmittel sind in Österreich deutlich teurer als in Deutschland, und zwar zwischen 2 fast bis zu 3 Euro bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel Gösser Bier ist in Berlin um ein Vielfaches billiger als in der Steiermark, wo es erzeugt wird. Ist eigentlich schon absurd. Und was noch dazu kommt, selbst nach Abzug der Umsatzsteuer bleibt ein deutlicher Preisunterschied von bis zu 23%. Vielleicht sollte man in Zukunft darüber intensiver diskutieren. Die AK weist darauf seit geraumer Zeit hin. Ja. Und die Gründe müssen ja eigentlich schon ausrecherchierbar sein. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, es gibt nicht nur den Preisschock beim Sprit, der, wie gesagt, unser Urlaubsbudget teilweise auffressen wird. Es gibt auch einen deutlichen Preisunterschied zwischen Deutschland und Österreich, was die Lebensmittel anbelangt. 84% der von der AK untersuchten Lebensmittel sind in Deutschland deutlich billiger als in Österreich. Wir haben versucht, im zweiten Teil der Sendung darüber zu diskutieren, was so die Hintergründe sind, wirklich zu einer Ergebnis sind wir da nicht gekommen. Jetzt ein ganz anderes Thema. Wir sind in der Schulschlusswoche. Die Kinder fahren jetzt in den Urlaub und die Zeugnisse werden verteilt. Auch für unsere Regierung, die Dreierkoalition. Mehr als 100 Tage ist die Koalition im Amt, und die FPÖ sagt, ja, eine glatte 5 für diese Regierung. Wie kommt man da eigentlich zur glatten 5? Warum ist man so unzufrieden mit Stocker und Co.?
Naja, das ist doch, liegt auf der Hand. Deren Performance ist unterirdisch. Die werden Österreich in, sage ich jetzt mal, wirtschaftlichen Kollaps regieren. Anstatt dass man Österreich nach vorne bringt, passiert genau das Gegenteil. Es gibt eine völlig falsche Prioritätensetzung seitens der Regierung. Es wird unser Geld, wird im Ausland verschenkt. Beate Meinl-Reisinger fährt von Syrien in die Ukraine, verschenkt Millionen, währenddem die Menschen in Österreich nicht mehr wissen, wie sie den Einkauf erledigen sollen, wie sie sich das noch leisten können. Das sind die Probleme, die aber überhaupt nicht angegangen werden von dieser Bundesregierung. Währenddessen, man glaubt, die leben da im schweren Luxus, Dienstwegen, Kabinette, Beraterkosten. Es ist eigentlich an sich unglaublich, was hier jeden Tag ans Tageslicht kommt. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Wiederkehr hat auch astronomische Kosten für externe Berater. Es ist in Wahrheit unglaublich, was hier passiert. Babler war in den letzten Tagen mit seinen Beraterkosten in den Medien. Also ich bin der Meinung, es ist eine reine Chuzpe, was hier von seitens der Bundesregierung passiert gegenüber der Bevölkerung.
Ja, die Summen, die genannt wurden, das waren 1,7 Millionen in nur 28 Tagen. Und zwar ans Tageslicht ist das deshalb gekommen, weil von den Grünen eben diese Anfrage gestellt wurde. Sind Sie auch so unzufrieden mit der Performance dieser Regierung? Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, eigentlich läuft es ja jetzt recht gut, zumindest läuft es relativ ruhig ab.
Also nicht genügend würde ich auf keinesfalls sagen. Ich bin aber auch keine Oppositionspolitikerin, die jede passende und unpassende Gelegenheit nutzen muss, um der Regierung eins reinzubürgen, sondern ich versuche eher, das so sachlich wie möglich zu beurteilen. Und da würde ich sagen, es ist schon ein bisschen durchwachsen. Also ich bin absolut bei Lialuna in dem Fall, wenn es um die Beratungskosten geht. Das ist jetzt natürlich nichts, was neu ist und was diese Regierung neu erfunden hat, sondern ich finde, dieses Beraterunwesen in Österreich ist was, was ich seit Jahrzehnten schon unerträglich finde. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer und nicht besser. Und ich finde es natürlich genauso wenig nachvollziehbar, warum man jetzt zigtausende Euro dafür ausgibt, dass man für ein Interview vorbereitet wird, wenn man gleichzeitig einen gigantischen Pressestab hat. Das betrifft alle Ministerien. Ich meine, man muss auch nur schauen, im Verteidigungsressort von der Claudia Tanner wurden Workshops und Beratungsgebühren abgerechnet für Kurse, wie man Flipcharts richtig gestaltet. Das lernt man normalerweise in jeder Jugendorganisation. Oder auch Englisch für anstrengende oder eben so Dinge wie leicht und einfach kommunizieren. Und dafür tausende Euros auszugeben, was normalerweise, wie gesagt, schon bei der AKS beigebracht wird oder was, glaube ich, auch in der Landjugend zwischendurch mal immer wieder den jungen Leuten beigebracht wird, das ist dann natürlich für gestandene Politiker und Politikerinnen schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also das ist auch was, das finde ich gerade angesichts der Krise, in der wir uns befinden, nicht wirklich tolerierbar. Und ich persönlich fand auch in der letzten Woche noch einmal sehr unerfreundlich, dass ein Fonds für Armutsbekämpfung von der Regierung beschlossen wurde, der allerdings leer ist. Da ist kein Geld drinnen, sondern man hofft, dass es zu Spenden von Erbschaften und von Vermögenden kommen wird. Gleichzeitig gibt es aber auch einen neuen internationalen Bericht, der sagt, alleine die 400 reichsten Österreicher und Österreicherinnen, wenn die nur ein einziges Prozent Vermögensteuer zahlen würde, dann wären das pro Jahr weitere 9 Milliarden Euro fürs Budget. 9 Milliarden Euro. Wenn 400 Menschen nur einen einzigen Prozent von ihrem Vermögen abgeben würden. Das heißt, das schreit alles nahezu nach Vermögenssteuern. Genauso wie es notwendig wäre, dass man den Energiekonzernen auf die Hand klopft. Genauso wie auch, wenn es ums Wohnressort geht, Andreas Babler noch säumig ist, wenn es um die versprochenen Preisdeckel im privaten Wohnbereich, im privaten Immobiliensektor geht. Das heißt, da gibt es schon noch einiges zu tun. Das sehe ich auch alles kritisch. Ich finde aber auch, wenn es um, ich sage jetzt einmal, das Engagement geht, wenn es um die Sachlichkeit geht, wenn es darum geht, dass man sieht, dass wirklich bemüht, gemeinsam an einem Strang gezogen wird, dann finde ich, ist das Bild ein ziemlich erfreuliches. Und ich muss sagen, es geht auch relativ viel weiter. Für meinen Geschmack alles noch ein bisschen zu wenig, aber man kann der Regierung keinesfalls vorwerfen, dass sie untätig wäre und man kann keinesfalls einen Vorwurf dahingehend machen, dass sie nicht professionell agieren würden. Nur, wie gesagt, diese Beratungskosten, die könnte man sich in Zukunft vielleicht sparen. Ich glaube, sie schaffen es auch ohne Flipchart-Kurs, um ein paar tausend Euro das Land zu regieren.
Ja, aber dann bleiben wir bei den Noten. Kanzler Stocker. Befriedigend. Also, Vizekanzler Babler, der ja sich vorbereiten ließ für 5.700 für die Pressestände. Was würden Sie ihm geben?
Ich muss gestehen, dass Andreas Babler tatsächlich einer von denjenigen in der Regierung ist, von dem ich mir wesentlich mehr erwartet hätte. Muss ich gestehen, also jetzt gerade, wenn ich mir seine Regierungskollegen, Kolleginnen anschaue, da bin ich mit dem Wirtschaftsminister, der Sozialministerin oder der Justizministerin wesentlich zufriedener als mit ihm. Wie gesagt, gerade im Wohnressort hatte er eigentlich versprochen, bis Ende April soll auch im privaten Wohnbereich noch was passieren, was die Preisdeckel angeht. Da sehe ich bis jetzt nicht viel. Ist noch Luft nach oben und man merkt, er kommt halt nicht aus der Spitzenpolitik, da muss er schon auch ein bisschen was aufholen. Ich traue ihm zu, dass er es noch hinkriegt, aber lang hat er nicht mehr Zeit.
Welche Note? Braucht er einen Möbelwagen oder ist es schon ein Fünfer?
Nein, nicht genügend. Nicht genügend, davon sind wir weit entfernt. Gerade wenn ich mir jetzt überlege, wie Herbert Kickl sich als Minister
lenk nicht ab. Bitte benote jetzt Andreas Babler. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Auch die Zuseher, glaube ich, würden das sehr interessieren, von dir hier eine echte Note zu bekommen.
Ja, ich würde sagen, es ist noch befriedigend. vielleicht auch ein gutes genügend. Also es ist viel Luft nach oben, aber es ist keinesfalls so, dass es nicht genügend wäre. Das würde ich auch nicht sagen. Aber ja, es stimmt, da sind einige Schnitzer passiert und das sind gerade Schnitzer passiert, die halt insbesondere für Andreas Babler als Parteichef extrem unangenehm sind, weil er halt als Parteichef angetreten ist, der gesagt hat, dass er all diese Dinge ändern will, die er selbst in den letzten Jahren kritisiert hat, unter anderem diese wirklich obszönen Beratergebühren und Beraterkosten. Und wir alle wissen, was normale Menschen durchschnittlich in einem Monat verdienen. Und wenn er dann für 50 Minuten Beratung, also Interviewvorbereitung, wo es nicht einmal um inhaltlich strategische Vorbereitung geht, sondern wo es darum geht, dass man lernt, wie man Sätze am besten betont und ausspricht. Wie gesagt, das macht kein schönes Bild. Und ich glaube auch, dass er sich keinen Gefallen damit tut, dass er das letzte Woche in der ZIB2 noch verteidigt hat.
Ja, sondern sollte sich eher selbstkritisieren. Dann die Noten für unsere Außenministerin und für den wohl bekanntesten Staatssekretär, für den Herrn Schellhorn. Was fällt Ihnen da ein?
Ich würde dem Herrn Schellhorn immerhin ein Sternerl geben für die besondere Unterhaltungsfähigkeit, die er mitbringt.
Teuer Kasperl.
Nein, Herr Schellhorn ist wirklich eine Zumutung für die Regierung. Ich kann mir auch nicht vorstellen,
einen Fünfer kann man dir abbringen?
Ja, beim Schellhorn schon, aber ich meine, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das innerhalb der NEOS niemand mehr mittragen kann, weil es einfach so dermaßen...
Darf ich noch kurz zu den NEOS was dazu sagen? Ich kann mich erinnern, habe schon einige Wahlkämpfe hinter mir, die sind angetreten vor 10 Jahren bei der Wien-Wahl mit, sie werden den Wiener Gemeinderat halbieren, sie wollen die nicht amtsführenden Stadträte abschaffen, sie wollen die Bezirksvorsteher, Stellvertreter abschaffen, sie wollen mit Politikfilz aufräumen. Diese Partei hat genau das Gegenteil jetzt gemacht in der Regierungsverantwortung von dem, was sie gesagt hat. In Wien haben wir so viel nicht amtsführende Stadträte wie noch nie, weil sie die Regierung aufgeblasen haben. Auf der Bundesebene haben sie nicht amtsführende Staatssekretäre eingeführt und natürlich alle anderen Posten gibt es nach wie vor. Also in Wahrheit das, was die den Wählern versprochen haben, die haben genau das Gegenteil davon gemacht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es den NEOS bald einmal so gehen wird wie der FDP in Deutschland, dass die aus den Parlamenten rausfliegen.
Ja, gut, da werden wir noch lange...
Wenn ich aber an der Stelle wirklich nochmal wirklich besonders positiv erwähnen will und wer auch in jeder Umfrage, ich glaube, berechtigterweise mit Abstand am besten dasteht, ist wirklich Markus Matterbauer. Der macht das sehr sachlich, sehr unaufgeregt, mit ruhiger Hand, extrem kompetent, kann Zusammenhänge erklären, weil er sie ausnahmsweise tatsächlich versteht. Das ist für österreichisches spitzenpolitisches Personal leider nicht unbedingt selbstverständlich. Und da merkt man wirklich, dass er vom Fach ist und dass er das mit Herzen macht und dass er sich wirklich Mühe gibt. Das Problem ist halt, mein Markus Matterbauer sagt, selbst wenn es nach ihm geht, natürlich ist er für Vermögensteuern, ist halt in dem Fall wirklich, wie sehr legt sich die SPÖ da ins Zeug und welche Kämpfe will sie führen? Und das ist eben auch das, wo ich eben sage, was ich halt in dem Fall jetzt besonders dem Parteichef ankreide. Wenn man jahrelang verspricht, man macht es besser und dann sitzt man 3 Monate in der Regierung und dann macht man es nicht besser, sondern womöglich sogar noch schlimmer, dann ist es natürlich tatsächlich ein Problem. Das ist aber dann tatsächlich auch was Politisches und da muss ich sagen, da müssen Sie schon zur Besinnung kommen und schon wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und sich überlegen, wie hätten Sie selbst noch vor einem Jahr auf solche Schlagzeilen und auf solche Informationen reagiert. Definitiv nicht so, wie Sie es jetzt zum Beispiel machen, wenn Sie in der ZIB2 sitzen.
Ja, wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht mit den Berater Honoraren. Minister Wiederkehr hat ja auch mit 126.000 Euro recht kräftig ausgegeben. Ja. Vielleicht war es notwendig, vielleicht auch nicht. Jetzt machen wir einen.
Alle Parteien machen das. Es machen alle Parteien, das muss man wirklich dazu sagen. Also es waren auch die Grünen jetzt in der letzten Regierung nicht besser. Deswegen wusste Alma Sadic ja auch ganz genau, warum sie diese Anfrage stellt und wie sie sie stellt, weil das wirklich, dieses Beratungswesen ist wirklich etwas, das Österreich seit Jahrzehnten heimsucht, wo teilweise einzelne Personen externe Beraterverträge haben, wo sie über 20.000 Euro pro Monat kassieren für ihre laufenden Beratungskosten. Und das ist natürlich nicht nur obszön, sondern das ist gerade in Krisenzeiten, wo jetzt, wo wir gerade darüber geredet haben, dass sich die Leute, die Kinder haben, nicht einmal mehr die Lebensmittel kaufen können, ist das einfach wirklich nicht mehr zumutbar, da muss was passieren.
Ja, jetzt machen wir einen wirklich harten Themenwechsel. Es gibt auch einen anderen Negativrekord. Jeden Tag 7 Messerarten. Attentate in Österreich in den vergangenen 4 Jahren hat die Gewalt bei uns mit 25% zugenommen. Hotspot ist Wien, der Spitzenreiter. Das ist sehr traurig. Sie sind Politiker in Wien. Mhm. Warum kriegt man dieses Problem einfach nicht in den Griff?
Vielleicht mal kurz eine Analyse, warum ist es in Wien so schlimm? In Wien ist es so schlimm, weil wir, sage ich mal, sozialer Hotspot sind, weil in Wien, alle Menschen aus allen Herren Ländern mit Sozialleistungen angelockt werden entsteht dieser Kriminalitätshotspot in Wien. Aber was es jetzt braucht, um dem entgegenzuwirken, das wäre mal zum Ersten eine Strafrechtsreform. Es ist in Österreich so, dass Gewalttäter fast keine echten Konsequenzen zu befürchten haben. Wir lesen es nahezu täglich in der Zeitung auf freiem Fuß angezeigt, nachdem er eine Vergewaltigung gemacht hat, nachdem er jemanden niedergestochen hat, auf freiem Fuß angezeigt. Das passiert täglich in Österreich. Es braucht hier dringend eine Justizreform und es braucht auch Remigration. Wir müssen straffällig gewordene Ausländer, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, abschieben. Wenn man jemanden aus irgendeinem Grund nicht abschieben kann, dann kommt er in eine Abschiebehaft, bis er freiwillig ausreist. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie man das Problem in den Griff bekommt. Wir können uns das anschauen in Ländern wie Dubai. Dort ist es so, dass es null Kriminalität gibt. Es gibt auch in Monaco null Kriminalität. Es gibt in Singapur de facto null Kriminalität. Warum funktioniert das? Weil es dort harte Strafen gibt und weil Straftäter, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, konsequent abgeschoben werden. Und das muss man umsetzen und da weigert sich die Bundesregierung, das zu tun. Und solange man das nicht tut, werden wir die Situation weiter haben, dass wir 7 Messerattacken am Tag haben, dass wir Vergewaltigungen haben, dass irgendwo in einer Wohnung bei 4 Syrern ein totes Mädchen aufwacht, was missbraucht wurde. Dann werden wir diese Schockmeldungen jeden Tag haben.
Ja, ist für Sie das Sicherheitsrisiko in Österreich genauso präsent wie für Herrn Lugner?
Ich bin eine Frau und was jedenfalls stimmt, ist, dass es insbesondere immer gefährlicher wird, eine Frau zu sein. Wir müssen uns nur anschauen, wie die Femizide in den letzten Jahren zugenommen haben. Gerade im Übrigen Erschießungsdelikte innerfamiliäre, das heißt Männer, die ihre Frauen erschießen, nicht umgekehrt, massiv zunehmen. So viel wieder mal zum Waffenthema, an den Waffen an Leonuk. Ne? Also wir haben tatsächlich ein Problem mit Gewalt und wir haben insbesondere ein Thema mit Gewalt gegenüber Frauen und jungen Frauen. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich einiges zu tun. Und es stimmt natürlich, es wurde in den letzten Jahren, wenn es um das Thema Migration geht, um das Thema Integration geht, viel zu wenig getan. Damit meine ich vor allem, dass man die Leute sich selbst überlassen hat und sich nicht dafür zuständig gefühlt hat. Und meines Erachtens nach ist Integration halt etwas Beidseitiges. Wir müssen zwei Seiten dazu beitragen und da wurde tatsächlich zu wenig gemacht. Und ich glaube auch, dass es beim Strafrecht durchaus noch Raum gibt, gerade Vergewaltigungen, Sexualdelikte und so weiter. Da finde auch ich, dass die Strafen durchaus höher sein könnten.
Ja, noch etwas zum Abschluss zu dieser Statistik. 56% aller Straftäter in Österreich sind keine Österreicher. Angeführt wird die Liste von Leuten aus Marokko, der Türkei, Tunesien und Syrien. Ja, ich danke vielmals für diese Diskussion wieder. Danke Veronika Born-Mehner und danke Leo Lugner.
Ich danke.